Dann bitte ich euch, eure Bibeln der Offenbarung aufzuschlagen. Wir sind in den Sendschreiben, im letzten Sendschreiben. Ich verstehe und lege ja die Offenbarung in sieben Teilen aus. Und das sind für mich so Puzzleteile. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch so ein bisschen erinnern könnt. Ich verstehe es als ein dreidimensionales Puzzle oder so ein rundes Puzzle und dass sieben dieser großen Puzzleteile ineinander greifen. Und das, wie es ineinander greift, sind mit Themen, mit Worten, mit bestimmten Aussagen über das Evangelium miteinander verknüpft. Und wir sind jetzt heute hier, haben das uns lange durch die Sendschreiben durchgearbeitet, sind jetzt am letzten Sendschreiben, Laodicea. Und heute möchte ich das abschließen und euch nicht nur nochmal da hineinnehmen in Laodicea, es abschließen, sondern auch zeigen, wie das jetzt mit dem anderen, mit dem Übrigen, was in der Offenbarung kommt, verknüpft ist. Und dann gehen wir in Kapitel 4 und bis 7 und schauen uns das nächste Puzzleteil an. Von meinem inneren Vorhaben ist so, dass ich das nicht so im Feinen auslegen möchte, wie die sieben Sendschreiben, sondern wenn ich dann in die nächsten Puzzleteile gehe, dann etwas großzügiger oder schneller anzuschauen, mit euch schneller durchzugehen. Der Grund, warum ich mir so viel Zeit genommen habe für die ersten drei Kapitel, ist der, weil da die Grundlage gelegt ist. Von da aus erschließt sich alles andere oder andersrum. Das, was wir da jetzt gelernt haben oder lernen, das ist die Grundlage für all das, was später Jesus offenbart. Damit man das, was kommt, versteht, muss man die sieben Sendschreiben verstehen. Ich will es nochmal andersrum sagen. Die Probleme der Gemeinde, die Gemeinde hat, oder das, was Jesus mit der Gemeinde tun muss, damit er sich verherrlicht darstelle, oder wie er die Gemeinde heiligt und verherrlicht, ist das, was dann ab Kapitel 4 uns beschrieben wird. Das ist der Weg, wie er die Gemeinde als Überwinder sich darstellt. Und damit man weiß, was muss man eigentlich alles überwinden, weil der Überwinderspruch kommt doch in jedem Sendschreiben, oder? Wer überwindet dem? Und mit jedem Sendschreiben wird uns gesagt, was man überwinden muss. Mit was wird die Gemeinde permanent konfrontiert? Was muss überwunden werden? Und dann wird uns entfaltet, wie man überwindet und was man dann auch überwindet. Und das von daher, das ist sehr, sehr wichtig. Und dieses Sendschreiben Laodicea, das nimmt einen besonderen Stellenwert in dieser ganzen Reihe. Warum? Weil es jetzt verknüpft. Jetzt wird uns noch mehr gezeigt, was hat es jetzt mit dem Nächsten zu tun. Also es steht ganz besonders und ganz bewusst an dieser Stelle und auch inhaltlich ist es ganz bewusst so gefüllt, weil das verknüpft jetzt gleich mit Kapitel 4, Kapitel 5, 6 bis 7. Ich mache mal kurz die Tür zu. So. Okay, also von daher ist gut, wenn wir da nochmal hineingehen, nochmal uns anschauen und noch die restlichen Verse, die wir letztes Mal nicht geschafft haben, uns anzuschauen. Und das wird eine gute Überleitung sein für das nächste Puzzleteil. Und wie gesagt, ich habe es mir selbst gesagt, Willi, disziplinier dich und schau, dass du gut vorwärts kommst. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Lass uns doch mal einfach zum Beginn nochmal Vers 14 bis 22 lesen. Das ist Kapitel 3, 14 bis 22. Dann haben wir es wieder im Ohr und dann erinnere ich euch an die ersten Verse, um was es geht. Und dann die letzten Verse studieren wir und dann geht es weiter. Also, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, die sagt, der Amen heißt, der treue und der wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und bloß, blind und bloß bist, rate ich dir, von mir in Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich auf meines Vaters, und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Gefahr, wenn man ganz, ganz, ganz oft diesen Text liest, dann liest man ihn gar nicht, sondern man versucht ihn aus dem Gedächtnis schon zu lesen, man ist gedanklich schon, und dann kommen diese Leseversprecher. Ich habe im letzten Seminar euch gesagt, dass ich meine, dass dieses Sendschreiben mit zu den Sendschreiben gehört, wo am meisten Unverständnis oder Missverständnisse entstehen. Warum? Das sind so Aussagen, die man sehr gut kennt, die auch immer wieder gebraucht werden, aber nicht in dem Sinne, wie es eigentlich dasteht. Zum Beispiel das Erste, man sagt, man muss für Jesus komplett sich hingeben, man muss für ihn brennen, sozusagen. Ja? Wenn Jesus sagt, du bist weder kalt noch heiß, du bist lau, darum spucke ich aus, dann ist es ganz oft, wird das gebraucht, dass man für Jesus brennen soll und nicht, man muss sich für ihn entscheiden, entweder bist du kalt oder bist du heiß, so. Und das war die Thematik und oft so, ja, wir sind erkaltet, die ganze Thematik da erkaltet und so wird oft argumentiert oder auch eben mit diesen Versen hier gesprochen, dass man doch für Jesus brennen soll und nicht kalt ist. Und dass Jesus hier so ein Zwischending anspricht. Dass Jesus hier die meint, die so dazwischen sich immer bewegen, die einfach lau sind, die sind weder so noch so. So in Russisch heißt es, ni ryba, ni mäso. Weder Fisch noch Fleisch auf Deutsch. So nichts von dem. Also entscheide dich, was willst du sein? Willst du für mich oder gegen mich? So, dazwischen gibt es nicht. Das ist oft die Intention, mit dieser der Vers ausgelegt wird. Aber darum geht es nicht an dieser Stelle. Dass die Bibel uns auffordert, völlig sich Jesus hinzugeben, für ihn da zu sein, konsequent nicht. Jesus sagt, wenn nicht für mich ist, ist gegen mich. Also diese Aussagen gibt es definitiv. Aber das ist nicht, was diese Stelle sagt. Warum? Weil Jesus sagt Folgendes nochmal zur Erinnerung. Also, weil du lau bist, und weder heiß noch kalt werde ich dich ausspeien, richtig? Weil du lau bist und weder heiß noch kalt. Jesus sagt nicht, der Grund des Ausspeiens ist Lauheit, nicht Kälte. Er sagt nicht, weil du kalt bist oder wärst du kalt, dann würde ich dich ausspeien, lau auch, aber nur heiß trinke ich. Nein, er sagt, wenn du kalt wärst, würde ich dich behalten in meinem Mund. Wärst du heiß, würde ich dich auch behalten in meinem Mund. Die Lauheit ist mein Problem. So, warum? Weil das Bild ist hier Kühle und Hitze oder heiße, kalte Getränke sind etwas Gutes. Kalt ist in dem Kontext nicht schlecht. So, in diesem Kontext verwendet Jesus kalt nicht als schlecht. Sondern warum? Hier geht es um eine Gemeinde, und ich werde euch zeigen, die sich absolut von der Welt hat einnehmen lassen. Die ist in der Welt völlig aufgegangen. Weltlich ist sie geworden. Und Jesus sagt, und du bist für die Welt weder kalt noch heiß, du bist lau. Warum? Du bist ein Teil dieser Welt geworden. Deine Maßstäbe für Glück, deine Maßstäbe für Reichtum, deine Maßstäbe für sind anders definiert. Und du kannst dieser Welt nichts geben. Du bist lau. So, du kannst sie weder erfrischen, durch dein Zeugnis oder durch dein Glauben, und du kannst sie wärmen durch den Lebenswandel, durch dein Zeugnis. So, du bist einfach lau. Also es macht keinen Unterschied, ob du da bist oder nicht. Warum? Du bist wie sie. Das ist ganz stark hier die Intention dieses Sendschreibens. Du bist lau geworden. In diesem Fahrwasser, du bist genauso wie sie geworden. Ja? So. Das andere Bild, das Jesus ja spricht, ist von Salz und Licht, richtig? Das eine sagt, das Licht muss leuchten, man stellt kein, das nicht unter einen Scheffel? Ich weiß, was das ist, aber aussprechen gar nicht gescheit. Also man deckt es nicht ab. Es muss leuchten, dafür ist es da, man steht auf dem Berg, damit alle sehen. Wozu brauchst du dann ein Licht, wenn es nicht leuchtet? Und genauso das Salz, es muss salzen, es muss würzen oder konservieren. Aber wenn das Salz fade geworden ist, das ist der gleiche Gedanke. Wenn das Salz fade geworden ist und weder salzt oder noch konserviert, wozu braucht man das Salz? Dann schmeißt man es weg. Das ist der Gedanke, den Jesus hier anspricht. Also diese Lauheit oder dieses fade Sein, so, es gibt keine Auswirkung für meine Umwelt. Mein Glauben hat keine Auswirkung. Warum? Und er sagt, warum der Zustand der Lauheit hier kommt. Aber könnt ihr mir sowas folgen? Ja? Ich möchte niemanden da angreifen oder böse sagen, oh, ich sitze manchmal da und dann höre ich so in Predigten oder so Aussagen, in Einleitungen, dass wir doch ganze Sache für Jesus machen sollen und entweder sind wir kalt, dann entscheiden wir uns halt kalt zu sein und dann denke ich bei mir selbst, Freund, das ist nicht wahr. Nicht, dass ich denke, oh Mann, du Irrlehrer, das ist basiert oft auf Unwissenheit, ja. Und dem wollen wir ja vorbeugen und von daher lasst uns das Wort dann auch wirklich dem so gebrauchen, wie es auch gemeint ist. Das passt auch eben gleich zu dem ganzen Kontext. Guck mal, er sagt dann, also Vers 16, also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund, weil du sagst, schaut mal, weil, oder? Das sind Begründungen. Also da müssen wir dieser Argumentation, müssen wir dieser Begründung folgen. Also was ist jetzt diese Lauheit? Jetzt erklärt er uns, weil du das sagst. Interessant, du bist lau, weil du sagst. Nicht, weil du bist. Interessant, gell? Schau mal, was sagt sie? Weil du sagst, ich bin reich. Also er sagt, der das sagt hier, weil du sagst, ich bin reich. Nicht interessant, weil du reich bist. Das sagt er nicht, sondern er denkt, derjenige, von dem du redest, von der Gemeinde Laodicea, wird als eine Person jetzt angesprochen, weil du das sagst. Du bist reich. Und jetzt schaut mal interessant. Weil du sagst, du bist reich und bin reich geworden. Das ist, warum so eine Doppelung? Weil du sagst, du bist reich und bist reich geworden. Was will Jesus damit sagen? Oder warum macht er diese Doppelung hier? Kann ich euch so mitnehmen zum Nachdenken? Ich werde so ein paar Fragen heute stellen. Ihr dürft auch gerne auch beantworten. In dem Fall Kontext auch laut sogar. Könnte doch reichen, weil du sagst, du bist reich. Und er sagt, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden. Worauf will er hinaus? Worauf will das ich bin reich geworden hinaus? Richtig, spitze, voll gut. Ihr seid mit mir. Also, du sagst, du bist reich. Und wie bist du reich? Ja, ich bin reich geworden. Ja, wie? Ich habe es mir erarbeitet. Das ist der Gedanke, weil du sagst, du hast es dir selbst erarbeitet. Das ist, ich bin nicht nur reich, ich habe es nicht geerbt. Also manche erben ja Reichtum. Können wir was dafür? Nee, man sieht es auch manchmal an. Die hat nie dafür hart gearbeitet. Ja? Dementsprechend gehen sie auch damit um. Aber wenn jemand hart sich das erarbeitet, was macht es in ihm? Stolz. Guck mal, ich vom Tellerwäscher zum Millionär. Hey, ich, guck mal, woher ich komme und guck mal, wo ich jetzt bin. Und du willst sagen, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. Soll ich mal zeigen? Also ich meine meinen Werdegang. Das ist der Gedanke. Wo liegt die Gefahr oder was ist das Verkehrte daran? Wie kam er zu seinem Reichtum? Er denkt, ich habe es mir selbst erarbeitet. Und hat was vergessen? Wer es ihm gegeben hat. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Wo finden wir das? Der reiche Kornbauer, wo noch? Wo spricht Gott und warnt Gott sogar davor? Pass auf, dass es dir nicht passiert, dass du denkst, meine Hand und meine Stärke hat mir dieses Vermögen geschafft. Perfekt. 5. Mose 8. Gott sagt das Volk, wenn du in das Land hineingehst, das ich dir geben werde, ich bring dich da rein, wo Honig und Milch fließen wird. Und dann wirst du sagen nach einer Weile, und hüte dich, mich zu vergessen. Vergiss nicht, dass ich dir all das gebe. Ich habe dich gerettet, ich habe dich reingebracht und übrigens, ich kann dich auch wieder rausholen dann. Wenn was? Wenn du vergisst, wer das getan hat. Und dann ist diese Aufforderung, hüte dich, damit du nicht denkst, meine Hand und meine Stärke hat mir dieses Vermögen verschafft. Das ist, was Gott, wo er warnt. Warum? Da löst sich der Mensch von seiner Abhängigkeit. Gott, er braucht Gott nicht mehr. Wozu auch? Ich kann ja selber mir das erarbeiten. So ist gerade mein Thema wieder, die Allgenügsamkeit. Gott genügt mir in allem. Und wenn aber der Mensch das aus dem Blick verliert, dass er in allem von Gott abhängig ist und er auf sich selbst schaut, auf seine Leistung, gibt es zwei Möglichkeiten. Er guckt auf sich selbst und dann wird er permanent selbst in Selbstmitleid baden. Oh, ich Armer, ich hab nichts, ich bin nichts, ich kann nichts. Die anderen sind viel besser. Neid kommt auf, Eifersucht kommt auf, all diese Dinge. Oder er guckt dann und sagt, oh, ich bin besser, ich bin schöner, ich habe mehr. Und was kommt? Hochmut kommt davor. Und in beiden Fällen ist es kontraproduktiv für Gottes Anbetung. Es funktioniert nicht. Man verunehrt Gott in beiden Perspektiven. Und die Perspektive ist eben auf ihn. Und hier, von daher, ich bin reich und ich bin reich geworden. Und jetzt schaut man, und brauche nichts. Das ist das Resultat. Was? Brauche nichts. Wozu? Wozu brauche ich einen Gott? Wozu brauche ich ein Evangelium? Wozu brauche ich Christus? Wozu? Ich kann mir doch das alles selber arbeiten. Das ist der Hochmut, den hier haben. Das Schockierende oder das Fatale ist, weil du sagst. Aber nur weil man es sagt, heißt nicht, dass es wahr ist. So, das ist deine Meinung. Es kann sein. Und das ist jetzt nur erstmal, schaut mal, wir haben eine Stadt, Laodicea, und wir wissen geschichtlich, dass das eine sehr reiche Stadt war. Und sie hat sich durch Krisen selbst vieles erarbeitet und sehr zum Wohlstand gebracht. Und ich glaube, sogar bei der Stadt gab es dann auch mal eine Katastrophe, ich glaube, ein großes Erdbeben. Die Stadt, wie übrigens viele von diesen kleinen Städten in Kleinasien, wurden sie von Erdbeben heimgesucht. Und nicht wenige sind dann zerstört und wieder aufgebaut worden. So auch diese Stadt. Und sie hat keine Hilfe von der Regierung und so angenommen, sondern hat alles aus eigener Kraft aufgebaut. So ein bisschen. Genauso, dass sie sehr reich dann war an Gütern, zum Beispiel Finanzwesen oder Medizin. So, das waren bekannte Exportprodukte dieser Stadt. Das war sozusagen ihr Kapital und sie wurde reich. Das mag alles sein und der Punkt ist, was ich aber euch sage, warum ich das jetzt gleich erschließe. Lies mal mit mir Vers 22, damit ihr das versteht. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist wem sagt. Allen Gemeinden, richtig? Den Gemeinden, nicht nur der Gemeinde Laodicea. Das heißt, wenn man jetzt nur auf die Laodicea bezieht, dann haben die anderen Städte hatten aber nicht dieses Reichtum, hatten nicht diesen Wohlstand, hatten nicht die Medizin. Von daher will ich dann nicht zu viel das Geschichtliche jetzt als Deutungshorizont nehmen und sagen, nur das, die hatten das, darum. Hier ist nur ein Beispiel, Laodicea ist nur ein Beispiel und Jesus nimmt diese Stadt als ein Beispiel, die sehr, sie durch eigene Kraft einen Wohlstand aufgearbeitet hat oder sie zu Wohlstand gekommen ist und darum stolz geworden ist. Und Jesus nimmt das als Beispiel in diese Stadt. Und deswegen, es gilt nicht nur Laodicea, sondern es geht um ein Prinzip, dass man sich von Gott unabhängig macht und auf seine eigene Kraft und auf seine eigene Stärke baut. Das ist das Thema von Laodicea ganz stark. Auf seine eigene Kraft und auf seine eigene Fähigkeit. Und das sowohl, ich sage so, in den weltlichen Bereich, also im natürlichen Bereich, in den irdischen Bereichen, genauso wie auch eben und vor allem im geistlichen Bereich. Wo man sagt, hey, ich kann es mir selber durch Leistung, wenn ich das und das und das mache, das und das nicht mache, dann kann ich es machen, dann kann ich Gott gerecht werden und dann kann ich zum Beispiel ewiges Leben erreichen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erreichen? Guck mal, welches Beispiel finden wir im Neuen Testament für ein Laodiceaner im geistlichen Bereich? Der reiche Jüngling, der sogenannte Jüngling, wobei wir uns eigentlich, ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, so jung war der gar nicht, dieser Mann. Aber er war sehr reich, hat sehr zum Wohlstand hat sich das erarbeitet. Und dann, wenn Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und werd wie ein Kind, akzeptiere, dass du arm bist, das ging für ihn nicht. Was verlangt Jesus von ihm? All das aufzugeben, was er sich über die Jahre erarbeitet hat. Und ich breche das auf unsere geistliche Realität runter. Das eine ist, dass wir unsere geistliche Armut vor Gott eingestehen in Bezug auf unsere Gerechtigkeit, dass wir sagen, ich kann keine Gerechtigkeit aufbauen. Das andere aber auch genauso auf unser geistliches Gut. Wisst ihr, warum die Menschen so schwer haben, sich der Allgenügsamkeit Gottes zu unterwerfen? Weil sie so vieles preisgeben müssen. Sie müssen zugestehen, ich habe immer gesagt, dass ich reich bin, aber ich bin eigentlich gar nicht reich. Aber das ist fällt schwer. Wie, weißt du, ich habe Bibelschule gemacht, ich habe die und die Bücher gelesen, habe so viel Predigten gehört und habe mir so viel, ich habe mir das alles erarbeitet und dann zuzugeben, hey, ich bin eigentlich echt arm. Nee. Diese Balkonerklärung, geistlich gesehen, ist das ist sich demütigen. Und ich sage, das ist, viele hören biblische Wahrheiten und eigentlich spüren sie, das ist richtig, aber alles wehrt sich in ihnen. Die gehen so. Und da, warum? Nicht, weil sie sagen, das ist absolut unwahr, sondern sie müssen zugeben, dass sie in diesen Dingen geistlich bankrott sind. Und das, zugestehen, ist echt schwer. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich sehr positiv beeindruckt hat. In einer Zeit, in der viele geistliche, sogenannten geistliche Männer, die Anspruch hegten, geistlich zu sein, ich kam und ich habe meinen Dienst getan und sie kam nur Gegenwehr. Wie kannst du wagen? Das ist neue Lehren, alles falsch und all diese. Und dann war ich auf einer Freizeit eingeladen. Und ich sage euch den Namen, weil es nicht ihn zu ehren, aber und ich war bei den Fackelträgern eingeladen, zum ersten Mal, um Bibelarbeit zu machen. Und da hat die Leitung gewechselt und Peter Reed hat die Leitung übernommen. Und im Bodenseehof, ja. Und ich sollte da mit ihm die Bibelarbeiten machen. Und ich habe meine Bibelarbeiten gemacht, er hat seine Bibelarbeiten gemacht. Und so saß er auch mit drin, als ich gelehrt habe. Und er saß da, hörte zu und ich wusste nicht, was es mit ihm macht. Und ich bin hingegangen schon mit so einer Rüstung. Und das haben die alle gemerkt, dass sie wirklich zu mir gesagt haben, Willi, leg sie ab, du brauchst sie ja nicht. Und ich hatte immer noch Angst, wo kommt jetzt ein Schlag, wo kommt jetzt ein Angriff, wo kommt eine Kritik. Ich bin immer nur so rumgelaufen, Helm runter. Und dann sagte er, Willi, komm mal. 15 Minuten, gib mir 15 Minuten, nimmt mich in sein Büro, setzt sich hin und sagt, erklär es mir noch einmal. Dann gehe ich mit ihm die Sachen durch. Es ging darum, da ging es um Menschen und dass er von Schöpfung an nicht geistlich wiedergeboren war, sondern nur eine lebendige Seele war, nicht ein lebendiger Geist. Und das hat ja große Konsequenzen für vieles, ja. Also seine Fähigkeit, Gesetz zu halten, ja, nein, hängt alles davon ab. Und er sagt, hört zu und dann sagt er zu mir, ich habe schon, was weiß ich, gedacht, was machst du hier? Geh bitte, kannst doch nicht sowas lehren oder so. Und dann sagt er mir, du, ich kann dir sagen, ich bin von Major Domus geprägt und in diesen Dingen habe ich das komplett anders gelehrt, aber ich habe das Gefühl, ich muss das komplett neu überdenken. Und ich saß da ehrlich, mir liefen Tränen einfach, weil ich konnte nicht glauben, dass dieser Mann, der an Erfahrung und Weisheit mir so überlegen ist, der leitet so ein Werk, es reist in der ganzen Welt auf Konferenzen und predigt davor, was weiß ich, Leuten sitzt da und sagt, Willi, okay, ich muss, was du sagst, muss ich neu überdenken, muss das lernen. Erklärt in diesem Bereich sein Wissensbankrott. Und das hat mich so beeindruckt, Und ich habe gesagt, Peter, du bist der Erste seit so langer Zeit, in dieser Weise mir dann begegnet mit diesen Dingen. Und das meine ich, da steht nicht an, nein, das hat Major Thomas hat es mir beigebracht. Von mir, ich habe von ihm direkt selber persönlich, mein Mentor, das war sein Mentor, habe es gelernt. Das kann nur richtig sein. Nein, in dieser Demut, und seitdem habe ich gesagt, da gehe ich so gerne hin, da nehme ich die Rüstung nicht mal mit mittlerweile, die ist zu Hause dann. Die ziehe ich an, weil ich woanders hinfahre. Ja, das ist, und das meine ich, das ist, weil du sagst, ich bin reich, ich, Und es gibt zwei Ebenen. Das eine ist eben die geistliche Ebene und das andere ist wirklich buchstäblich die materielle Ebene. Und in beiden Dingen ist die Gemeinde versucht und muss das überwinden. Diesen Hochmut überwinden. Überwinden den Hochmut, den geistlichen Hochmut. Ich brauche nichts mehr, ich habe alles. Was müsst ihr mir sagen? Ich habe alles. Du kannst mir nichts mehr sagen. Alles das kann nur falsch sein. Oder eben zu sagen, ich bin reich, weil man in dieser Welt vollkommen aufgeht und sein Leben von dem Reichtum dieser Welt abhängig macht und sagt, ich habe es mir erarbeitet. Es steht mir zu. Es ist mein Verdienst. Von daher, und Jesus sagt, in beiden Fällen ist das Lauheit. Das ist lau. Weil du das sagst, bist du lau. Darauf will ich hinaus. Warum? Weil, also ganz ehrlich, in dem Fall von Peter Reed, das war sehr erfrischend. Das war zu einem eine kühle Brise und hat zum anderen mein Herz sofort erwärmt. Es war kalt und heiß, sogar auf einmal. Und es war nicht lau. Ja. Und Vers 17, also ich bin reich geworden, brauche nichts und nicht weißt jetzt, und nicht weißt, dass du der Elende, das ist, und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Also da kommt ein Nackenhieb nach dem anderen. Bam, 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 bam. Schon beim ersten, dass du elend bist, hätte schon gereicht. Bemitleidenswert. Mit jedem geht man einen Schritt. Ich habe letztes Mal, ich glaube, mich ein bisschen zu arg da hineingesteigert in das Bild von jemandem, der echt von sich überzeugt ist und rumläuft und eigentlich nackt ist, aber denkt, er ist echt angezogen. Gell? Er geht aus dem Haus und ist davon überzeugt, hat die schönsten Klamotten an und alle werden ihn toll finden, die Markenklamotten an, alle werden auf ihn neidisch sein, aber läuft rum und ist nackt, schmutzig, bloß, peinlich. Und das ist das Bild, absolut peinlich. Das Dramatische bei der ganzen Geschichte ist aber was? Und nicht erkennst. Versteht ihr? Das ist die ganze Dramatik. Nicht erkennst. Du siehst es gar nicht. Hey, du hast da was im Gesicht. Nö. Du bist echt dreckig. Nö. Hey, ich habe mich selber geputzt. Kann auf mich aufpassen. Braucht niemanden. Oh, wie ich das gehasst habe, wenn meine Eltern mir aus dem Gesicht was putzen wollten. Oh. Da hätte ich Corona-Zeiten gewünscht. Ist ja verboten gewesen, mich im Gesicht zu putzen mit Spucke. Ja. Aber weißt du, ich habe es nicht gesehen. Ich laufe rum. Ich habe nie in den Spiegel geschaut, bis ich irgendwie mein Teenie-Alter kam. Bis jemand gesagt hat, hey Willi, geh mal duschen. Wir tragen es nicht mehr dir. Was? Ich stinke? Ja wirklich, hier ein Parfüm. Die könnte ich im gleichen Auto mit dir fahren. Nee, wieso? Riecht doch voll gut. Oh. Also, das ist ein, Jesus sagt, weil du es nicht erkennst und nicht weißt, du weißt es nicht. Wir haben, wie gesagt, 2. Petrus sind wir gerade in der Bibelstunde. Und was ist der Schlüssel zu Gnade und Friede? Was ist der Schlüssel zu der Kraft und der Quelle Gottes? Ist Erkenntnis. Erkenntnis. Wirklich, echtes, geistliches Verständnis. Wenn das fehlt, sieht man diese Dinge gar nicht. Dieses geistliche Verständnis, du weißt es nicht. Und jetzt schaut nochmal, damit er es aber weiß, gibt es einen Rat. Das ist ein interessanter Rat. Schaut mal, was er sagt. Vers 18, rate ich dir von mir, ich rate dir von mir etwas zu bekommen. Hol's von mir. Nirgendwo anders. Ja, okay, dann schaue ich mal. Dann gucke ich mal, wo ich es mal herbekomme oder so. Das, was Jesus sagt, ist, ich rate es von mir, hol es bei mir, nirgendwo anders. Und wisst ihr warum? Weil, ich zeige euch, warum es so gut ist, es bei ihm zu holen. Wir sehen es gleich. Rate ich von mir, in Feuer geläutetes Gold zu kaufen. Okay? Er denkt, er ist reich und Jesus sagt, bist du gar nicht. Kauf Gold von mir. Ich habe darüber nachgedacht. Okay, ich will Gold kaufen. Warum kauft man Gold? Ist wertvoll, Geldanlage.
Kein Falsch.
Ja, also in dem Fall wirklich echtes Gold, gell? Geläutetes Gold, nicht schmutziges Gold, nicht verunreinigtes Gold, wirklich wertvolles Gold. Ja? In der Offenbarung haben wir ja dieses Bild des Goldes ja permanent präsent und beginnt wo? Ja, die goldenen Leuchter. Und wir haben uns das angeschaut. Warum? Weil das kostbar, rein, wertvoll. Ja? So, aber jetzt ganz ehrlich, kauf von mir Gold. Du denkst, du bist reich, dann kauf von mir Gold. Aber du bist gar nicht reich. Ja, von was kaufen? Versteht ihr? Jesus sagt, kauf von mir. Ja, Jesus, du sagst doch, ich bin in der Pleite. Von was soll ich das kaufen? Wie viel Geld muss man haben, um reiches Gold zu kaufen? Also reines Gold zu kaufen. Versteht ihr? Ich nehme einen Baren reines Gold. Wert von 1 Million. Die musste ich ja haben. Um das reine Gold zu haben, brauche ich ja 1 Million. Im Wert für dieses. So, rein theoretisch gewinne ich ja erstmal nichts, gell? Es sei denn strategisch. verliert der Euro oder der Dollar und dann Gold wert bleibt hoffentlich. So. All das sind ja aber nicht die Gedanken. Wir sind hier nicht im Finanzwesen und Anlage und Aktien und all das. Das ist nicht das Thema. Aber Jesus sagt, also du musst was von mir kaufen, damit du wirklich Wertvolles hast. So, du hast, ich sage, sie haben Gold. Und wie rein es wirklich war, mal dahingestellt, ja. Aber Jesus sagt, das Gold, das ich dir gebe, das ist wirklich rein. Seid ihr mit mir, wenn ich sage, er hat ihnen nicht wirklich Gold versprochen? Ich bin froh drüber. Es gibt tatsächlich welche, die das glauben. Bekannt als Wohlstandsevangelium. Ja, Jesus hat es versprochen. Steht mir zu, er wird mir wirklich Gold. Und dann heißt es, du, wenn du das und das Jesus gibst, kriegst du Geld. Ich meine, allein der Gedanke, sie rufen dich an oder predigen sie und sagen, gib mir dein Geld, dann wird Gott dir Geld vermehren. Ja, Gott braucht dein Geld, damit er daraus mehr machen kann. Ah, okay. Gott will mir Geld geben. Ja, er will dich reich machen. Okay, ja, ich bin dabei. Aber zuerst muss ich ihm geben. Ein Scharlatane, also da muss man, es gibt übrigens auch nicht im christlichen Sektor Haufen solche, gell? Die sagen, hey, investiere und dann wirst du reich. Genau das ist das Prinzip. Jesus redet nicht vom Gold dieser Welt, vom Reichtum dieser Welt, sondern er redet von diesem Reinsein, von dieser Kostbarkeit, die wir als goldene Leuchter dann ausmachen. Also, er rät von ihm, Gold zu kaufen. Jetzt müssen wir uns fragen, ja, mit welchem Geld denn? Also, wenn es kein buchstäbliches Gold ist, dann kannst du auch das nicht mit einem buchstäblichen Geld kaufen. So, das bedeutet aber, ihr seid gedanklich schon viel weiter als ich, aber das bedeutet ja, dass man das, was Jesus hier anbietet, nicht mit natürlichen Geldmitteln kaufen kann. Nichts mit natürlichen Dingen. Du kannst Jesus nichts zahlen und sagen, hey Jesus, hier, ich habe hier 10.000 Euro auf dem Konto, was kriege ich dafür? Wie viel Segen, wenn ich das spende, wenn ich das mache, wenn ich das investiere in dein Reich, gibt es Segen für mich? Kann man von Jesus etwas erkaufen? Aber genau so funktioniert, sogar das Heil wird mit Geld erkauft. Ich sage so, denkt an die düstere Zeit des Mittelalters. Wenn der klingt, dann die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ja, genau. Ich vermute, in jedem Dialekt gibt es eine eigene Formulierung dafür.
Ja gut, aber das ist ja immer nur so. Wenn da irgendjemand stirbt, dann wird er gespendet, dann gibt es da ein Klickle.
Ja, richtig. Das ist ja das Laufleben. Es läuft unter anderen Prämissen, unter anderen Denkmäntelchen, aber letztendlich ist die Hoffnung genannt. Okay, was kann ich dafür, kann ich irgendwas dazu tun? um dann zu retten. Absolut. Und da, schaut man, wenn man in dieser Welt voll aufgeht, denn diese Welt sagt was, mit Geld kannst du dir alles kaufen. Ja, kannst sogar Gott dir dann kaufen. Und ganz ehrlich, die Gemeinde, ich rede jetzt nicht nur von der Gemeinde als Kirche und Institution, katholisch, evangelisch, mal dahingestellt, ja, sondern ist die Gemeinde davon nicht gefeit. Sondern, sobald Geld in eine Rolle spielt, guckt man hin, was da passiert. Wenn es darum geht, um finanzielle Geschichten. Ich bin mir sicher, wie viele würden diese Prüfung nicht bestehen, wenn dann jemand in die Gemeinde reinkommt und der ist echt ein Millionär und jeder weiß es und einer reinkommt, der ist Hartz-IV-Empfänger. Und jetzt schaut mal, wie man mit diesen Personen umgehen würde. Wer würde dann schnell einen Platz kriegen in der Corona-Zeit vorne? Vorne wollen nicht so viele sitzen aus meiner eigenen Erfahrung. In dem Fall hinten, bei uns ist es ein bisschen umgekehrt. Ja? Die besten hinteren Plätze, Logenplätze. Und wer nicht? Wem muss man dann sagen, tut mir leid, Höchstzahl Besucher erreicht. Und bei dem, oh, warte, nimm meinen Platz. Übrigens, Willi. Kontonummer. Ich übertreibe jetzt. Aber es spiegelt doch vieles davon in unserem Gemeindeleben, dieses Verständnis, was das Geld mit Menschen, mit Christen selbst macht. Und oft sagen viele, Geld verdirbt den Charakter. Und ich sage, Geld offenbart den Charakter. Der Charakter ist da. Er bringt es nur nach oben. Wenn es darum geht, dann kommt es hoch. Ja. Von daher, da ist die Gefahr geistlich und was zu überwinden ist, sind wir hier voll dabei. Also, mit welchem Geld muss man kaufen? Nicht, also, wir verstehen, es geht um kein natürliches Geld. Lesen wir weiter. Jetzt, damit du reich wirst. Schaut mal, ich, herrlich, Jesus bietet an und sagt, kauf von mir etwas und dann wirst du reich.
Reich ist nicht schlecht.
Geh? Wirklich, reich ist nicht schlecht. Mein Anliegen, uns einen großzügigen Gott vor Augen zu malen, der verschwenderisch ist. Der will, dass du reich bist. Die Frage ist halt, in was, gell? So. Er verspricht aber, dass wenn wir etwas von ihm bekommen, werden wir reich sein. So, das ist das. Von welchem Reichtum spricht er? Werden wir jetzt gleich sehen. Weiter. Damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Kaufen Gold. So, kaufen was noch? Kleider, weiße Kleider. Und jetzt mittlerweile, das ist das Gute, wir haben echt dieses Schreiben gründlich durchgearbeitet. Wir wissen, von was für den weißen Kleidern hier die Rede ist. Schaut mal, nur zur Erinnerung an Gemeinde in Sardes. Ja? Kapitel 3. Eine Gemeinde, die sagt, ich lebe, aber nicht lebt, geistlich tot ist. Die Gemeinde. Du sagst, du lebst, du bist aber tot. So. Warum? Weil ihre Werke, ihre eigenen Werke, erinnert euch nun, ihre eigenen Werke sich nicht gereicht haben, richtig? Und jetzt schaut mal, Vers 4. Aber du hast einige wenige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Was sind die weißen Kleider? Voll gut. Die Gerechtigkeit Jesu. Und warum ist das, was ist das Bild dahinter? Warum spricht man, wenn man von der Gerechtigkeit Jesu spricht, spricht man von einem Kleid? Und in dem Fall sogar weiß. Weiß steht für rein, richtig? Okay, warum Kleid?
Das Kleid die Schande überdeckt.
Welche Schande?
Die eigene.
Die eigene. Wo kommen wir daher? Aus dem Garten Eden. Schuld, Sünde, auf einmal wurde Nacktheit zu Schande. dann musste Schande bedeckt werden, weil das, was der Mensch selbst bedeckt hat, nicht gereicht hat. Obwohl er es bedeckt hat, seine Schuld, hat Gott ihn immer noch nackt gesehen. Also sagt Gott, ich muss deine Schuld bedecken. Nicht, mach dich sauber. Versteht ihr? Sondern ich muss dich reinigen. Ich muss deine Schuld bedecken. Und dann bekommt man eine Gerechtigkeit. Jetzt ist das Kleid, das wir anziehen, das ist, ich liebe das Bild. Schaut mal, ich bin nackt, das heißt schuldig. Gott geht nicht hin und quietsch, 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 quietsch und sagt, okay, kann ich wieder laufen. Das macht er nicht, sondern das Erste, was er macht, er bekleidet mich, er zieht mir ein Kleid an über meine Schande, über meine Scham, über meine Ungerechtigkeit. Kommt eine Gerechtigkeit, seine, es ist sein Kleid. Das ist herrlich. Nicht selbst gemacht, von ihm gemacht. Das Bild von was? Von erstem Tier, das stirbt, später das fehlerlose Lamm und so weiter. Der Gedanke entfaltet sich. Aber das ist das Bild. Das heißt, da läuft einer, in dem Fall Laodicea, läuft rum und sagt, hey, ich bin gerecht. Hab mir alles erarbeitet. Ich brauche nichts. Und Jesus sagt, du siehst nicht eigentlich, dass du komplett von mir entblößt bist. Du kannst die Menschen täuschen. Die Menschen können, ey, was für ein toller Mensch, was für ein Fleißiger, was für ein Disziplinierter, was für ein Reicher, was für ein Erfolgreicher, was für ein Mächtiger. Geld ist ja oft Macht. Und Jesus sagt, du kannst die Welt täuschen oder kannst was vormachen. Von mir aber bist du bloß und bist du nackt. Ich sehe dich, wie du bist, wie du wirklich bist. Nehmen wir mal das ganze Schnickschnack mal weg. Ich sehe, wie du bist. Und deswegen, und dann sagt er, kauf gescheite Kleider. Das ist jetzt kein Rat von Jesus, nicht mehr bei H&M oder so einzukaufen. Und da geht zu einem Schneider, dass die das zurechtschneidern. Das ist nicht das Thema, sondern wiederum, schaut mal, Menschen bauen auf äußerliche Dinge, in dem Fall Laodicea, und versuchen, aus sich selbst etwas zu machen, äußerlich, bis zum Kleidungsstil. Kleider machen Leute. Ja? Und dann guckt mal, welche Uhr ich trage, guckt mal, welche Klamotten ich trage. Also guckt mich nicht an, habe gerade weder Uhr noch gute Klamotten, egal. Aber man definiert sich über diese Dinge, man definiert sich über Reichtum, man definiert sich über Kleidung. Bis dahin sogar, dass Paulus sogar an die Gemeinde in Ephesus durch Timotheus hat schreiben lassen, ihr Frauen, passt auf, wie ihr euch anzieht. Er spricht von Frauen, die ihre Frisuren so hoch geflochten haben, das war damals die Kunst, je höher die Frisur und mit mehr Perlen eingeflochten, umso reicher, oder je reicher man war, umso höher der Turm auf dem Kopf. Und je reicher, umso mehr Perlen in der Frisur. Und da ging es nicht darum, einfach gut auszusehen. Was dagegen spricht nichts. Spricht nichts gegen eine Perle im Haar, gegen einen Ohrring im Ohr oder zwei oder gegen eine Schminke. Alles gut, wenn es halt im Maßen ist. Wenn es immer noch Kosmos ist. Ihr kennt das? Kosmetik? Kommt vom Kosmos. Und das ist Ordnung. Der Kosmos ist eine Ordnung. In dem Fall eine schöne Ordnung. Und von daher kommt Kosmetik, das Gesicht ordnen. Und wenn man Kosmetik macht, dann soll es auch ordnen. Schön machen und nicht verunstalten. Okay, Entschuldigung für den Exkurs. Ja, so, das ist voll abgeschlossen. Auf jeden Fall, und dann sagt Paulus, die Frauen, die sollen sich nicht darüber definieren. Und sie kamen in die Gottesdienste und haben sich hingesetzt, abgesehen davon, dass der hinten saß, vorne den Prediger nicht mehr sah, nur hören konnte. Aber das Problem war, alle saßen da und haben geguckt. Oh, heute eine Frisur um ein Stockwerk gewachsen. Oh, drei Perlen mehr. Oder wie viele Perlen sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paulus predigt da und der 2, 4, 6, 7. Und was habe ich gesagt? Was? Bin bei 12 Perlen gerade. Der ganze Fokus ging darum, sich zu präsentieren. Hier redet Paulus nicht über die Frauen, ob Schminke erlaubt oder nicht, Ohrringe erlaubt oder nicht. So wird der Text oft ausgelegt. Sondern hier geht es darum, was ist die Motivation, ihr Frauen? Welcher Schmuck ist wichtig? Und dann redet er über den inneren Schmuck. Der war jetzt wichtig. Warum? Den sieht Gott. Menschen sehen, was vor Augen ist. Und die denken, wow. Aber Gott sieht das Herz an. Das ist ja immer wieder das Thema. Gott sieht das Herz. Samuel sucht einen König, weil Saul verworfen ist. Und Saul war echt eine erstaunliche Gestalt. Jetzt schickt Gott und sagt, jetzt zeige ich dir, welchen ich will. Und Samuel guckt und findet keinen. Warum? Weil er einen guckt, wie der Samuel ist. Entschuldigung, die Namen sind so verwechselt. Wie Saul ist. Und als David da auftaucht, sagt, es kann nicht sein, der ist so, das ist so. Und Gott sagt, Samuel, ich habe eine andere Perspektive. Mir geht es ums Herz. Ist doch egal, wie groß es ist, abgesehen davon. Gell? Dieser kleine Knirps war da irgendwo mal kräftiger und stärker in der Kampfführung. Hat mehr besiegt. Saul hat so viel, David aber so viel. Da kam Neid auf. Warum? In den Schwachen ist Gott mächtig. Aber das heißt, nicht die äußeren Dinge bestimmten Menschen, nicht Reichtum, nicht all diese Dinge. Das ist, was Laodicea sich von der Welt sich so verirrt und so verführt hat, haben lassen. Wisst ihr, warum dieser Brief hier so wichtig ist? Welche Frau taucht in der Offenbarung später auf, die eine große Rolle spielt und ihr sogar 2-3 Kapitel eingeräumt werden, in der Beschreibung von ihr und in ihrer Vernichtung? Die Hure Babylon. Und die Hure Babylon ist nicht die korrupierte Kirche. Das ist Welt. Und was überwinden muss, darum hier. Darum wird sie später so groß entfaltet. Und wie all diese Dinge die Könige der Welt zu Hurerei treibt, indem sie von ihr satt geworden sind. Und okay, aber ihr versteht mir, ihr könnt mir folgen. Also sagt Jesus, kauft dir erstens von mir Gold, nicht irgendein Gold, mein Gold. Dann zweitens sagt, kauft dir meine Kleider. Komm zu mir und kauf. So. Jetzt, Gold steht für Reinheit und vor Gott wertvoll. Kleider stehen für Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt kommt sofort die Frage wiederum, ja, aber kann ich mir das bei Gott erkaufen? Okay, wenn es kein materielles Geld ist, wie dann? Wie kann ich es mir erkaufen? Gell? Lesen wir weiter. Damit die Schande der Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, damit deine Augen zu salben, damit du siehst. So. Ich habe mir gedacht, warum steht es nicht am Anfang, warum steht es am Ende? Ich würde damit anfangen. Kauf dir erstmal mal Augensalbe, okay? Mach auf. Oh, das Gold ist ja falsch. Die Kleider bedecken mich ja gar nicht. Aber hier kommt das als Letztes. Warum? Jetzt, okay, um was geht's jetzt? Wie kriege ich das? Wie kriege ich dieses Gold? Wie komme ich dazu zu sehen, dass mein Gold nicht das wahre Gold ist? Wie komme ich dazu zu sehen, dass ich voller Schuld und Sünde bin? Du musst sehen können. Kauf von mir Salbe. So. Jetzt habt ihr schon gehört, oder ich habe in den Lippen schon gelesen, wie kann man kaufen? Und hier ist ein Paradox. Jesus sagt, kauft von mir umsonst. Das beste Geschäft deines Lebens. Du musst keinen Kredit aufnehmen. Niemand auf Pump. Du musst nicht erst warten, bis du sagst, okay, Jesus, ich spare mal. Aber genau das machen. Also, ab heute bemühe ich mich. Und dann, wenn ich so einigermaßen voll gut so dabei bin, dann lasse ich mich taufen und dann mache ich das und dann bin ich hier. So, wenn ich ein Maß an Heiligkeit erreicht habe, dann kriege ich das von dir. Wenn ich diese Sünden nicht tue, diese Sünden lasse, wenn ich das, bin ich dann rein von dir? Kann ich dann, nee. Augensalbe, damit du siehst. Was sehen? Nennt mir ein paar Dinge. Was? Wozu brauchst du die Augensalbe? Sehen? Seinen eigenen Zustand, richtig? Und was noch sehen?
Ist das was Wertvolles gibt?
Den, wie kriege ich das aber? Den Weg erkennen, sehen. Wie kann ich das kaufen? Wie kann ich das kaufen? Mit was kann ich ihm geben, um das zu kaufen?
Buße tun.
Okay, gehen wir uns aber einen Schritt zurück. Geht mal mit mir in Jesaja 55. Das ist ein herrlicher Abschnitt. Jesaja 55. Habt ihr es? Ab Vers 1. Wenn nicht die Aufnahmen laufen würden oder wenn ihr es nicht streamen würden, dann würde ich all diese Versen euch immer euch lesen lassen. Weil wenn ihr es liest, wird es noch mehr verinnerlicht, als wenn ich es lese. Und ihr könnt es wahrscheinlich das 1000 Mal besser lesen wie ich. Aber weil ihr die anderen das nicht so gut hören werden. Und übrigens, hallo an all die zu Hause sind. Lese ich es euch vor, ab Vers 1. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Das ist eine interessante Aufforderung, gell? Kommt, habt ihr Durst? Ja, kommt zu mir. Kommt euch das bekannt vor? Jesus steht auf an dem Fest und sagt, kommt her, ihr alle Durstigen. Ja, er spricht von dem lebendigen Wasser, das sie von ihm in Fülle haben werden. Das ist der Bezug hier. Und dann, das ist herrlich. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Wer soll kommen? Die pleite sind, gell? Habt ihr nichts? Ja, bei mir ist das genau richtig. Bei mir kauft man nur für nichts. Wie? Bei mir können nur die kaufen, die nichts haben. Glückselig, die arm im Geist sind, denn ihrer ist das Reich. Glückselig, wenn du pleite, geistlich, bankrott bist, dann kannst du mir Dinge kaufen, die kann kein anderer kaufen. Denn wer nicht sein geistliches Bankrott einsieht und permanent, egal ob mit geistlichen oder mit materiellen Gut sich das erkaufen will, er kriegt von da, in diesem Laden kriegt er nichts. Also, glückselig. All ihr Durstigen und kommt zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kauft und esst. Ja, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Wein und Milch. Ja, nur Milch. Die Schwaben, nur Wein. Kauft und immer wieder betont, ja, kommt, kauft ohne Geld, ohne Kaufpreis. Das ist ehrlich, das ist mein Lieblingsladen. als Kind, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, keine Ahnung, auf der Autofahrt, ewig Stunden irgendwohin gefahren oder zu Hause. Ich habe Kataloge aufgeschlagen, zum Beispiel Gitarrensachenkatalogen. Und habe mir gedacht, Willi, voll bescheuert, aber egal. Willi, stell dir vor, man würde sagen, du kannst 10 Sachen von hier einfach so nehmen. Welche würdest du nehmen? Oh, es hat mir so Spaß gemacht, mir vorzustellen, ich könnte einfach all das, was jetzt auf dieser Seite ist, umsonst haben. In dem Fall 10 Sachen. Dann habe ich gedacht, was würde ich als erstes? Hey, das war für mich, als ob ich es wirklich kaufen würde. Hey, die Zeit war vorbei. Ich war nicht langweilig. Und in Gedanken war ich schon voller dieser Sachen. Und der Gedanke einfach, ich könnte jetzt einfach so, das nehme ich. Laufe ich durch den Laden und das nehme ich auch. Oh, das ist herrlich.
Das ist die Idee der Kommunismus.
Ja, schön, dass du gesagt hast, die Idee. Die Wirklichkeit ist eine andere. Die Wirklichkeit ist, all das habe ich euch gegeben. Die Fülle, nur von einem Baum nicht. Und dann gehen wir am Ende von der Offenbarung, geht mit mir zum Ende der Offenbarung, geht mit. Kapitel 22. Vers 17. Vielleicht 22, erstmal nur 1, okay? 22, 1. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Reicht Wasser und Nahrung immer da. Richtig? Und jetzt schaut mal Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wenn es da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. So endet die Offenbarung. Dann kommt nur noch, ich bezeuge nichts davon weg und so, aber das ist das. Kommt doch. Dieses Maranatha, gell? Aber das ist der Kontext. Jeder, die Einladung steht, in diesen Laden zu gehen. Kommt, kommt, kommt. Das ist Jesaja 55, 1 bis 2. Steht hier. Das ist das Gleiche. Komm. Oh, ich muss mich kurz sammeln. Wer da will. Wer will. Ganz ehrlich, wer will? Nur der, der durstig ist, oder? Nur der, der hungrig ist. Aber wenn er sagt, ich habe alles, ich brauche nichts, wird er kommen? Das ist der Punkt. Das ist nämlich der Punkt. Er wird nicht kommen. Wer die Augen nicht hat, es zu sehen, seinen Bankrott nicht einsieht. Manche Menschen musst du dir überzeugen, hey, du bist wirklich pleite. Nö, bin ich nicht. Doch, doch, guck mal, Kontoauszüge. Nö, nee, ist Fake News. Stimmt nicht. Passt nicht. Nee. Absolut, absolut. Also es gibt, ich, verzeiht mir hier die Seiten. Ich, in meinem kurzen Leben, 44 Jahre, glaube ich, habe ich noch nie so eine Zeit erlebt, in der die Wahrheit so relativ ist. Und in der die Wahrheit so absolut egal ist. Man kann, es spielt keine Rolle, ob es wahr ist oder nicht. Wahr ist das, was ich für wahr halte. Und das ist egal. Egal, das ist egal. Wahr ist das, weißt du, ich mache mir die Welt so, wie es mir gefällt. Bibel Langstrumpf jetzt, ja. Das ist das. Wahr ist das, was ich für wahr halte. Und wisst ihr, wann war noch, was war dann, wann war die, wann die Wahrheit so wird? Schaut mal, ich sage, das ist ein Tisch oder ein Pult hier. So, ich sage, eine Kanzel, definiert sogar, weil ich auf der predige. Das ist, jetzt kommst du, sagst, das ist keine Kanzel. Alle sitzen da und sagen, hä? Ist doch eine Kanzel. Sagst, nein, das ist keine Kanzel, das ist eine Kuh. Sag nur, nee. Dann, du bist fest davon, das ist eine Kuh. Dann wirst du so viel mobilisieren, und allen sagen, hey, das ist wirklich eine Kuh. Und irgendwas erzählen und machen, überzeugen und erklären und so weiter. Und je mehr Menschen das glauben werden, dass es eine Kuh ist, umso mehr wird das hier eine Kuh. Das ist dann die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht, was das ist, sondern die Wahrheit ist, wie viel von euch glauben, dass es eine Kuh ist. Das ist die Wahrheit. Das ist unsere Zeit. Die Wahrheit ist nicht das, was hier steht, sondern die Wahrheit ist das, was alle darüber sagen, was das hier bedeutet. Das ist die Wahrheit. Und du kannst sagen, aber das steht hier. Nö. Guck mal. Umfrage. Wie viel glauben, dass das Gottes Wort ist? Wie viel? 10% vielleicht? Okay, das kann ich. 90% sagen, das ist nicht Gottes Wort, das ist gefälscht. Alles klar, das ist die Wahrheit. Das ist das Prinzip, wie heute die Welt funktioniert. Es ist absolut egal, was wahr ist. Und das wirkt sich, natürlich das beste Beispiel haben wir übersehen, zeigt sich dieses Phänomen, aber das, darauf will ich nicht nur darauf hinaus, sondern das ist so, wie die Welt heute hier funktioniert. Die Wahrheit ist das, was wir daraus machen und nicht, was das Wort Gottes sagt. Und wisst ihr, dass die Tragik ist, und das, da sitze ich da und denke, Also manchmal bin ich so fassungslos, so schockiert, also wirklich schockiert, bis den Magen weinen, denke, wie kann man es nicht sehen? Also, wie kann man es nicht sehen? Ich krieg's nicht in meine Birne. Und ich kann nur eins sagen, blind.
In welchem Bezug jetzt? Zum Wort Gottes oder zum Allgemeinen?
Zu allem.
Ja gut, aber allgemein wird ja auch, egal welche Seite, alle Lügen von dem her. Also,
so. Aber das Allgemeine, von was wird es definiert? Die Wahrheit ist nicht ein Konstrukt, die Wahrheit ist nicht eine Betrachtungsweise, die Wahrheit ist eine Person. Und die Person kannst du nicht wegdiskutieren. Und deswegen schon, jetzt sagt diese Person die Wahrheit. Okay, Vers 14, Laodicea. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, die sagte Amen. Was bedeutet das? So ist es. Die absolut stärkste Bekräftigung, die es gibt im Griechischen. So, wahrlich, wahrlich, das ist Amen, Amen. Oder weiter. Der Treue und der Wahrhaftige Zeuge. Das ist der wahrhaftige Zeuge. Er sagt, was wahr ist. Weil er hat nämlich den Durchblick. Und jetzt schaut mal, wer ist der, der den Durchblick hat? Der Anfang? Der Schöpfung Gottes. Das ist der Schöpfer. Also, ganz andersrum. Wer hat den richtigen Durchblick in Bezug auf unsere Realität in dieser Welt? Egal welche Dinge. Ob Corona oder Wahlen oder was weiß ich was. Wer hat den Durchblick? So, das meine ich. Und er offenbart uns diesen Dingen. Und darum ist auch dieses Buch Offenbarung so wichtig. Und darum ist auch so gefährlich, wenn man sagt, ab Kapitel 4 gilt uns nicht, ist irgendwann mal in der Zukunft. Dann verlieren wir, wir verlieren den Bezug zu heute. Denn genau darüber redet aber genau das. Er sagt, wie leben wir in so einer Welt, in der die Wahrheit nicht nur subjektiv, sondern so verdreht ist. Wie leben wir? Das ist, und Jesus nimmt uns da hinein und sagt, was müssen wir überwinden? Und ein Punkt, und Laodicea ist eine falsche Selbsteinschätzung, eine Überhebung. Ich bin reich, brauche niemanden, habe es mir selbst alles erarbeitet, ich kann's. Und er sagt, nein, 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 nein. Jetzt schaut mal, bis dahin, jetzt schaut mal, was Jesus macht, damit man diese Augen kriegt. Schaut mal. Geht man zurück, Laodicea, Kapitel 3, Vers 19. Ich sage, diese Gemeinde schneidet bei vielen am schlechtesten ab. Das ist so das negativste Beispiel, das ist Lauheit und das ist die Endzeitgemeinde, das ist die Endzeitkirche, die ist lau und das war's. Jesus speit sie aus, ist weg. Aber man liest nur bis Vers 18, nicht Vers 19. Schaut mal, was da steht. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Jetzt, wie kauft man, wie kriegt man das? Man muss Augen bekommen. Man muss eine andere Perspektive bekommen. Und jetzt kann ein Mensch sich eine andere Perspektive schaffen. Wirklich, darauf zu hoffen, hoffnungslos. Also egal welche Situation, die Menschen, nehmen wir, die sind an einem Standpunkt so verbissen und die in einem anderen Standpunkt so verbissen. Lass uns nicht mal werten, wer hat den richtigen Standpunkt. Das ist jetzt mal nicht die Frage. Aber die sind so davon überzeugt, die würden dafür sterben. Und dann frage ich, wie kommt es zu Umdenken? Wie? Und auf der menschlichen Ebene sehe ich keine Perspektive. Ich sehe eins, Verblendung und in dieser Verblendung Verderben. Und da sehe ich Gericht. Das, was ich sehe, ist Gottes Gericht an der Menschheit. Weil sie es nicht für gut fanden, Gott anzubeten, ihn als den Schöpfer anzuerkennen und ihren eigenen Überlegungen dahin gingen, das Geschöpf anzubeten, sich selbst, Menschen, Tiere und so weiter, hat er sie dahingegeben in die Verstockung ihres Herzens, damit sie was tun. Und dann kommt eine Liste von all diesen Dingen, die sie die Welt ausmacht. Die zerstören letztendlich sich selbst. Das ist ein Paradox, oder? Alle wollen Frieden, richtig? Alle wollen Gesundheit. Alle wollen Nahrung. Alle wollen doch, dass die auf der ganzen Welt Harmonie ist. Obwohl alle das wollen, kriegt es keiner hin. Ist doch paradox eigentlich, oder? Frag doch irgendeinen x-beliebigen, wäre es gut, wenn auch in Afrika Wohlstand wäre. Ja, klar.
Ich glaube nicht, dass die das wollen. Ja, es ist ja so. Wir machen Krieg und sagen, ich Friedensmission. Sie wollen das.
Okay. Offenbar. Ja. Geh ich mit dir mit. Was ich mal meine ist, nimm dir einen, den Friedensmission, Kriegsmission, egal. So. Persönlich gedanklich, ich will, dass alle hungrig und leiden. Was löst ein Krieg aus? Oder was ist die Motivation? Ich will haben. Ich will das haben, was sie haben. Ressourcen, was weiß ich auch immer. Aber das meine ich, das ist grundsätzlich will der Mensch, der will Frieden und der will nicht Hunger. Und hat diese Ambition. Aber was kommt dazu? Ich habe alle, ich mache, ich hol's mir. Und wenn dabei jemand anderes Hunger hat, ist mir egal. Hauptsache, ich habe dann keinen Hunger. Ich sage es nur, wenn Deutschland oder Europa oder USA nur einen Bruchteil von dem Haushalt, das sie in die Rüstung investieren, in die Stillung der Hunger, wird die Welt einfach weniger Hunger haben, viel weniger Hunger haben. So, das ist einfach Fakt. Und jeder weiß das, selbst ich, dummer Nicht-Politiker, weiß das. Jeder weiß das. Warum macht man es nicht? Weil der Mensch absolut selbstsüchtig, egoistisch und eine gefallene Schöpfung ist. Es geht um mich, um mich, um mich. Ich. Und Jesus sagt darum, mein Urteil ist elend, bemitleidenswert, arm, blind und bloß. Und jetzt, aber er bleibt ja nicht stehen. Und er sagt, weil ich dich aber liebe, Laodicea. Das muss man sagen. Weil ich dich lieb, lass ich dich nicht in dieser Blindheit. Wisst ihr, was ich mache? Ich öffne dir die Augen. Wie? Ich züchtige. Ich züchtige. Alle, die ich liebe, ich züchtige alle, die ich liebe. Ich überführe von dieser Blindheit. Das ist, was Jesus macht. Er zeigt den Menschen seine Blindheit auf. Und wie macht das? Zucht. Und alle sagen, oh, wieder geschlagen, oh, böse. Und man darf nicht Kinder schlagen. Die ganze Thematik dann. Hier geht es nicht um schlagen, nicht schlagen. Hier geht es um, Jesus sagt, damit du nicht verloren gehst, damit du nicht gerichtet wirst, muss ich dich überführen. Ich muss dich dazu bringen, dass du deinen Standpunkt aufgibst. Wie? Ich muss dich unter Zucht nehmen. So, das ist ein Liebesakt. Und jetzt, um schon mal so viel zu verraten, willst du wissen, wie diese Zucht aussieht? Kapitel 6, Abvers 1. Das erste Siegel wird geöffnet, das zweite Siegel wird geöffnet. Kapitel 8, Abvers 1. Die erste Posaune wird geblasen, die zweite Posaune und so weiter. Das, was alle, oh, Katastrophe, oh, Teufel, oh, alles schlimm in der Welt, ist etwas, was Jesus tut. Und das ist Zucht. Das heißt, wenn du die Offenbarung nicht aus dieser Perspektive liest, dass all die Ereignisse, die dann beschrieben werden, dazu dienen, um die Seinen zu läutern, damit das kostbar rein ist. Kein Wunder, dass die alle das hassen, das nicht erleben wollen und sagen, irgendwann mal später. Pause.